Herzlich willkommen beim Podcast zur Veteranenkultur. Begleitet unsere Reise mit inspirierenden Geschichten über Hingabe, Mut und Leidenschaft von Veteranen, Bürgern in Uniform und ihren Befürwortern. Hört persönliche Erzählungen aus verschiedenen Generationen und unterschiedlichen Lebenssituationen. Auch kritische Stimmen kommen zu Wort, um eine Veteranenkultur im gesellschaftlichen Verständnis zu fördern. Abonniere jetzt unseren Podcast, um Veteranenkultur zu erleben und zu unterstützen. Dein Team vom Veteranenkultur e.V.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier Veteranenkultur e.V. Wir sitzen hier schon eine ganze Weile zusammen mit zwei, ja, sehr, sehr wunderbaren Gästen. Das ist einmal der Christian, der stellt sich gleich auch mal ganz kurz vor. Und dann haben wir noch den Oberstaber der Reserve, den Jupp, mit dabei. Heutiges Thema ist bei uns, ja, nach der Bundeswehrzeit. Was kommt dann? Der Christian, der ist Zeitsoldat gewesen. Da unterhalten wir uns gleich mal ein bisschen drüber. Und der Josef, wenn er Interesse hat, wird er vielleicht das eine oder andere auch noch sagen, wie er ja seine Zeit so verbracht hat nach der Bundeswehr. Ist mittlerweile Reservist ausgeschieden, AD. Und der Christian ist mittlerweile erfolgreicher Geschäftsmann. Und wie gesagt, heute soll es ein bisschen in die Richtung gehen, was haben wir von der Bundeswehr mitgenommen für die Zeit nach der Bundeswehr. Christian, stell dich mal ganz kurz vor für unsere Zuhörer, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben.
Ja, hallo. Ich freue mich riesig auf das Gespräch. Mein Name ist Christian Warnke, bin 43 Jahre alt, war von 2001 bis 2013 bei der Bundeswehr, bin verheiratet, habe 6 Kinder und bin seit 10 Jahren selbstständig mit der Gastronomie, also mit einem Hotel angeknüpft, mit einem Restaurant. Genau.
Okay, ja. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen erwähnt. Es geht ja so ein bisschen in die Thematik hinein. Du bist Zeitsoldat gewesen, hast da ja viele Dinge. Wir stehen ja auch nach deiner Zeit immer noch in Kontakt und hast Dinge mitgenommen, die dir vielleicht so in deinem Alltag hier als Geschäftsführer helfen. Wie war denn deine Bundeswehrzeit und was hast du bei der Bundeswehr damals gemacht?
Dann fange ich mal vorne an. Also Grundausbildung war in Holzdorf. Am 1.7. war Beginn. 2 Monate war damals, da wurde die Grundausbildung noch umgeändert. Bin dann gewechselt nach der Grundausbildung ins damalige Jagdbombergeschwader 31 Bölke. Zuerst in die Küche eingesetzt bei der Nachschub- und Transportstaffel. Und dann nach, ich glaube, 2 oder 3 Monaten gewechselt zur Teileinheit POL. Und dort war ich dann quasi Zeitsoldat für 12 Jahre, war dort Betriebsstoffunteroffizier und habe eigentlich auch viel gemacht, was mit Unfallvertrauensperson und Arbeitssicherheit zu tun hatte. Das waren so die Hauptaufgaben.
Okay. Wie hast du die Zeit so wahrgenommen? Also wir haben uns ja eben schon in dem Bayer Gremium hier so ein bisschen darüber unterhalten. Wir haben ja viele Anekdoten, die man so erzählen könnte. Wie hast du das so alles wahrgenommen, die Bundeswehrzeit?
Ich nehme eigentlich nur positive Sachen immer mit von der Bundeswehr. Also ich habe wirklich nur positive Erfahrungen gemacht, was unter anderem natürlich auch daran lag, dass ich immer tolle Vorgesetzte hatte, die ja heute hier mit am Tisch sitzen, die mir viel mit auf den Weg gegeben haben, gerade was Menschlichkeit angeht. Also ich merke das immer wieder. Wir hatten das ja auch schon mal in so ein paar Gesprächen vorher am Telefon, wo ich das erklärt habe oder versucht habe darzustellen, was man so mitnimmt, was mit Respekt hat, was damit zu tun hat, immer wieder den Gegenüber zu sehen als Mensch und nicht als Soldat, wo, glaube ich, die Bundeswehr auch wirklich zwei Seiten hat. Also wenn man an den falschen Vorgesetzten, ich will nicht sagen gerät oder so, der sieht vielleicht nur den Soldaten und nicht den Menschen dahinter. Und ich konnte halt immer wieder sagen, dass ich Leute neben mir und über mir hatte, die immer den Menschen gesehen haben. Nicht nur den Soldaten Christian Warnke, sondern auch den Menschen. Ich konnte mit meinen Problemen hinkommen. Mir wurde geholfen. Ich selber konnte auch bei Wehrpflichtigen Probleme lösen. Und ich glaube, was einfach ein richtig guter Konstrukt war, ist, dass die Teileinheit POL halt damals keine reine Soldatenteileinheit war. Also wir waren ja ein Mix aus Zivilkraftfahrern oder Zivilangestellten und Soldaten. Und der größte Teil waren eigentlich Zivilangestellte, die zum damaligen Zeit auch hätten alle mein Vater sein können, vom Alter her. Also es war ja meistens so 45 aufwärts bis knapp vor Rente waren die ja. Und der andere Teil, die Soldaten, also da war ich vielleicht ein Drittel Soldaten, wenn ich mich so gut So, aber dieser Mix aus beidem war halt für mich sehr prägend, weil man halt sehr viel Lebenserfahrung von den anderen mitbekommen hat. Mhm. Auch als, gerade als junger Soldat, dass man mal von so einem Zivilangestellten mal kurz das Stoppschild gezeigt bekommen hat, hat gesagt, so kannst du das mit uns nicht machen. Und man sich dann eigentlich nochmal zurückgezogen hat, überlegt hat, okay, was ist daran richtig, was ist daran falsch? Also Dinge zu hinterfragen, ne? Und wie gesagt, das Wichtige ist, wenn einer mal nicht so gut drauf war, nicht dieses Soldatenhafte durchzuziehen, sondern zu hinterfragen, warum ist der nicht gut drauf? Hat er vielleicht Probleme in der Ehe, in der Beziehung, Stress beim Verein oder sonst irgendwas? Das zu hinterfragen und auch anzusprechen, das stelle ich heutzutage immer wieder fest, dass das ein Riesenvorteil war.
Mhm. Ja. Also das kann ich nur bejahen. Wir hatten im Standort, wo ich jetzt eingesetzt bin, hatten wir die Tage und noch dieses Gespräch und weiß nicht, wie du das siehst, aber ich hatte da auch so nochmal gesagt, ich habe von den Zivilisten, gerade in der Prägungsphase, wo ich junger Feldwebel gewesen bin, so viel gelernt, weil du einfach so mit dieser Einstellung gehst, du hast einen Dienstgrad und dann hast du Soldaten und dann empfindet man das hier immer so einfach bei Soldaten mit Befehl und Gehorsam, aber bei einem Zivilangestellten oder da, wo ich jetzt bin, bei den NATO-Zivilisten, da kannst du mit Befehl und Gehorsam nicht viel machen, da musst du halt durch deine Leistungen und auch deine Art, wie du mit Menschen umgehst und alles, dann dementsprechend punkten. Und da habe ich in der Zeit sehr, sehr viel gelernt. Und wenn ich dich mit einbringen darf, du hast mich ja da auch eine Zeit lang echt lange begleitet, als mein TE-Führer damals. Und weiß nicht, wie du das siehst mit den Zivilisten. Ich denke, gerade so dieser Ansatz, nicht rein militärisch, sondern wirklich diese Mischung aus Zivilisten und Soldaten, finde ich gerade für so einen Prägeprozess, wenn wir jetzt auch an die Zukunft denken, eigentlich ganz, ganz gut, so diese Mischung.
Ja, also ich muss auch dazu sagen, also mir ist hinausgegangen damals, als ich dann TE-Führer war bei POL in Nörvenich. Das war ja zu der Zeit, wie der Christian gerade aussagte, als er auch da war, wo wir dann mehr oder weniger 2/3 Zivilisten und 1/3 Soldaten waren. Dann wird man schnell feststellen, auch wenn man dann der Chef von dem Laden ist, dass man nur mit Befehl und Gehorsam nicht sehr weit kommt, sondern dass man mit den Zivilisten anders umgehen muss als wie mit Soldaten. Wobei zu meiner Zeit wir letztendlich da im Umgang keinen großen Unterschied gemacht haben, weil man einfach versucht hat, viele Sachen vorzuleben, ja, und auch mit der Menschlichkeit letztendlich, dass jeder, die Soldaten als auch die Zivilisten, immer das Gefühl hatten, dass dann, wenn irgendetwas ist, wir auch hinter denen standen, sage ich jetzt mal, das war immer so ein Zeichen, wo ich immer wieder gemerkt habe, das kommt gut an und dass dann auch letztendlich der Soldat und auch der Zivilist auch oftmals bei mir war, mit persönlichen Problemen sich geöffnet hat, weil er eben festgestellt hat, dass er doch hier auch Gehör hat von jemandem und dass derjenige, der jetzt quasi der Chef vom Laden war, auch immer letztendlich das Menschliche hinter jedem gesehen hat. Mhm. Ja, und es gibt natürlich vielleicht auch Unterschiede bei der Bundeswehr. Wenn ich jetzt in der Kampftruppe bin, da muss natürlich mehr Befehl und Gehorsam logischerweise sein. Da kann ich nicht über alles diskutieren. Ja, aber wie gesagt, in unserem Bereich, wo wir letztendlich für die Versorgung zuständig waren, habe ich immer versucht zu erklären, warum ich etwas angewiesen habe bei den Zivilisten oder warum ich was empfohlen habe, weil ich dann immer gedacht habe, das ist einfacher für denjenigen, es zu tun, und er macht es lieber, wenn er verstanden hat, warum er es macht. Ja. Natürlich muss ich auch zugeben, man kann sich auch nicht dumm diskutieren. Ne? Wenn natürlich einer 7-mal nachfragt und immer noch nicht verstanden hat, dann muss man auch mal irgendwann zu dem Entschluss kommen und sagen, so, jetzt wird's gemacht und Ende. Aber der bessere Weg war für mich auch eigentlich immer zu überzeugen, zu erklären, warum, weshalb. Ja, und habe auch meiner Meinung nach immer ganz gute Erfahrungen damit gesammelt. Ja, dass man natürlich immer auch mal schlechte Erlebnisse hat, ist auch klar. Aber im Grunde genommen, ein überwiegender Teil der Leute haben das angenommen.
Ja. Ja, vielleicht für unsere Zuhörer. Du bist ja mittlerweile Pensionär.
Ja.
Bist Oberstaber der Reserve, machst auch immer noch Reserveübungen. Bist, glaube ich, in den 80ern bist du zur Bundeswehr gekommen, wenn ich...
1984.
Ja. 84. Hast du in deiner Bundeswehrzeit immer schon so diese Kombi gehabt mit Zivilisten und Soldaten? Oder war es in den Anfängen anders, dass du da, also die Zivilisten bei der Bundeswehr nicht so stark vertreten waren, die es dann in unserer Zeit zusammen waren?
Ja, sowohl als auch. Als ich damals nach der Grundausbildung nach Mechernich zum Versorgungsregiment 8 kam, da war es natürlich genauso. Da waren auch sehr, sehr viele Zivilkraftfahrer und Soldaten, beides. Und danach bin ich ja doch eine Zeit, also dann, ich bin ja danach ins Ausland gegangen, nach Sardinien immer für 4 Jahre. Da waren dann natürlich überwiegend Soldaten da. Und als ich dann zurückkam, bin ich ja doch für etliche Jahre auf Ämterebene unterwegs gewesen. Da habe ich natürlich auch überwiegend mit Soldaten zu tun gehabt, aber natürlich auch mit Zivilisten, die dann eben auch auf den Ämtern saßen. Aber das ist natürlich ein anderes Zusammenarbeiten als wie jetzt in der Truppe. Das muss man natürlich auch mal klar rausheben. Ne? Mhm. In der Truppe, wie gesagt, das waren dann die 2 Positionen. Einmal im Versorgungsmoment, einmal in Nörvenich. Da war es halt tatsächlich so, dass ich sowohl als auch mit Zivilisten und auch mit den Soldaten da gearbeitet habe.
Mhm. Okay. Ja. Ja, Christian, du hast dich dann irgendwann, in diesem Prozess habe ich dich ja auch dann, oder wir beide dich ja dann auch so ein bisschen begleitet, irgendwann dazu entschieden, die Bundeswehr zu verlassen. Kannst du uns vielleicht mal die Beweggründe, also du hättest ja eventuell auch die Möglichkeit, da nochmal zu verlängern. Ich weiß jetzt gar nicht, ob damals schon diesen SAZ-25er gab zu deiner Zeit, aber du bist ja dann letztendlich den Weg gegangen und hast dich entschieden, die Bundeswehr zu verlassen. Wie kam es dazu? Hast du keinen Bock mehr? Hast du gesagt, nee, das ist nichts für mich, wolltest du ja neue Herausforderungen haben oder...
Nee, aber ich habe gemerkt, dass die, also erstmal gab es zu der Zeit das noch nicht. Bei mir war ja noch die Ausnahme, dass ich als Stabsunteroffizier noch die Verlängerung auf 12 bekam, mit so einer Sondergenehmigung. Also da gab es noch kein SAZ-25. Und ich weiß genau, es gab eine Situation, die mich dazu bewegt hat, dass ich nicht mehr weitermachen wollte. Und das war eigentlich, und da, ich glaube, da warst du mit dem, darf man Namen nennen?
Ja, können wir ausschneiden, wenn es...
Okay, mit dem Marco Hille auf Lehrgang. Und die Thematik war, dass ich innerhalb kürzester Zeit die Teileinheit POL umstrukturieren sollte, personell, von Zivilkraftwagen auf Soldaten. Vielleicht kannst du dich daran erinnern.
Ja.
Und ich habe mich immer hinterfragt, warum macht die Bundeswehr das, dass die erfahrenen Leute... Jetzt mal unabhängig, ich war da ja noch jünger, hatte vielleicht auch nicht den Weitblick, was das angeht, was das kostenbezogen ist oder auch für die Einsätze, also dass man halt mehr Soldaten da haben wollte, weil die Einsätze mehr gefragt waren und so weiter. Aber ich habe vom Ursprung überhaupt nicht verstanden, warum man erfahrenen Leuten eine Stelle wegnimmt, um Soldaten damit aufzufüllen, wo die Ausbildung sehr lange dauert und ich auch nicht weiß, wie lange bleiben die. Bleiben die nur 4 Jahre, bleiben die nur 8 Jahre und sehr viel Rotation im System hätte, obwohl ich da wirklich einen sehr festen Stamm habe. Die Leute, die sich auskennen, die konnte man auch ein bisschen alleine lassen sozusagen, die wussten, wie der Laden läuft. Und das habe ich für mich nicht verstanden, warum man sowas macht. Habe da auch nie wirklich eine Antwort drauf bekommen, weil einfach gesagt wurde, das ist die Umstrukturierung der Bundeswehr, die für mich aber überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Also so gar nicht. Und das war mit einer der Wege, wo ich gesagt habe, okay, das kannst du selber nicht so mittragen, weil du das selber so nicht machen würdest. Und so ist dann der andere Weg entstanden. Also es hatte nichts mit dem Soldatensein an sich zu tun.
Ja, ich glaube, ich kann mich an die Zeit auch noch so ein bisschen erinnern. Da waren wir aber, glaube ich, auch schon zusammen, wo diese Umstrukturierungsphase war von diesem Mischverhältnis Soldaten und Zivilisten nur auf Soldaten, wo wir uns ja damals auch schon die Frage gestellt haben, die letztendlich da ja auch eingliedert, wo du das gerade auch gesagt hast, wie kann man das machen, wir damals schon gesagt haben, da wo wir jetzt ja auch wieder sind, weil die Teileinheiten sind mittlerweile ja wieder so aufgestellt, dass man wieder zurückgerudert ist und die Soldaten halt wieder durch Zivilisten ersetzt haben, weil wir damals schon gesagt haben, wir brauchen auch einen Grundstock, wenn wir in Auslandseinsätze gehen, wenn wir auf Übungen gehen, die letztendlich hier, die in diesen Homebase-Betrieb ja aufrechterhalten. Und wie gesagt, ich glaube, das war damals auch die Zeit, wo du schon mit dabei warst.
Ja, da war ich schon mit dabei. Ich wusste schon, warum das so war, weil damals, das war genau der Punkt. Deswegen wundert mich auch sehr, dass das an vielen Leuten vorbeigegangen ist. Das war ja damals die Zeit, als der Kalte Krieg für uns mehr oder weniger beendet war und es geheißen hat, wir sind ab sofort eine einsatzorientierte Armee. Mhm. Und eine einsatzorientierte Armee, muss man dann fairerweise dazu sagen, beinhaltet natürlich, dass ich möglichst hohen Anteil an Soldaten habe, die ich auch in Einsatz schicken kann. Weil ich kann einen Zivilisten nicht in Einsatz befehlen. Funktioniert nicht. Ja, so, also hat man sich gesagt, wir müssen jetzt gucken, dass wir Leute, die wir im Einsatz brauchen, auch wenn das früher Zivilisten waren, da war ich immer selber, hast du vollkommen recht, mit dran beteiligt an der Ausarbeitung nachher, dass wir die letztendlich dann umwandeln sollten, sozialverträglich, nicht die Zivilisten auf die Straße setzen, sondern sozialverträglich, wenn die auslaufen, durch Soldaten wiederum ersetzen. Da kann man natürlich jetzt geteilter Meinung drüber sein. Man hätte auch damals vielleicht einen kleinen Anteil an Zivilisten noch behalten können, weil logischerweise auch der Heimatstandort ja weiter am Laufen bleiben sollte, auch selbst wenn man in den Einsatz verlegt. Aber da man sich insgesamt eine größere Bandbreite schaffen wollte an Leuten, die ich dann auch tatsächlich für unsere einsatzorientierte Armee mitnehmen möchte, war schon für mich teilweise verständlich. Deswegen ist es auch schade, dass das vielleicht nicht bei allen Leuten so angekommen ist damals. Aber es ist schön, dass man das nach so vielen Jahren dann mal zu hören bekommt, dass es tatsächlich nicht bei allen angekommen ist. Und dann kann ich deine Einwände natürlich auch voll und ganz verstehen.
Wie gesagt, da war ich ja einige Jahre jünger und hatte ja auch mit Sicherheit nicht den Weitblick, an solche Dinge zu denken. Klar, es war noch NRF, ne? Da wurden noch die Impfungen durchgeführt und sowas als NRF-Verband. Aber man denkt ja nicht dann so weit, ne? Sondern Fakt war, das war wirklich so gesagt, Lagerauftrag, Durchführung. Beide Teileinheitsführer waren zu dem Zeitpunkt auf dem Lehrgang und ich dachte mir,
ja,
was wollt ihr von mir?
Zumal dieser Auftrag ja letztendlich auch nicht der Gehaltsklasse entsprochen hat. Sag ich jetzt einfach, wenn man das dann jemand aufs Auge drückt, sag ich jetzt mal so schön. Ja, das war natürlich auch mit Sicherheit jetzt nicht unbedingt, ja, die richtige
Art. Aber da kann ich gut einhaken, um noch zu sagen, diese Situation, das war eine größere Situation, wo ich mich wirklich immer dran erinnern kann. Aber es gab halt auch viele kleinere Situationen, wo ich immer Teileinheitsführer oder Stellvertreter hatten, die mir das Vertrauen gegeben haben, Entscheidungen zu treffen. Und wenn sie mal nicht ganz so richtig waren, mir nicht den Kopf abgerissen haben, sondern mit mir das normal besprochen haben, was war gut, was war schlecht, was hätte ich besser machen können. Was mich im jetzigen Stand sehr weit gebracht hat, auch zu sagen, gib Verantwortung auch an Auszubildende oder an Leute, die frisch aus der Ausbildung kommen, gib die Verantwortung ab, lass sie mal machen und reiß ihnen nicht den Kopf ab, wenn es mal schief geht.
Mhm. Ja. Ja. Ja, Josef, Mani habe ich die Frage gestellt, du hast die Bundeswehr verlassen, warum bist du nicht dabei geblieben? Dir würde ich jetzt einfach gerne mal die Frage stellen.
Ja gut, die ganze...
Du bist Fangsoldär.
Die kannst du dir...
Und was dasselbe
Übungen. Die kannst du dir letztendlich selber beantworten, warum ich nicht dabei geblieben bin, ist klar. Ja, weil wenn man jetzt pensioniert wird, das kommt auf jeden Mal zu, dann ist eben erstmal Ende. Und ja, mich hat nachher dazu bewogen, letztendlich, wenn ich das hier so sagen darf, das war überwiegend auch dein Anruf, wo du mich drum gebeten hast, vielleicht nochmal nach Nörvenich zu kommen, weil da ein bisschen Not am Mann war und weil wir auch mit einigen Problemen behaftet waren zu dem Zeitpunkt, was ich auch nicht bereut habe. Ja, und das ist jetzt mittlerweile schon im 7. Jahr. Ich glaube, ich starte jetzt ja ins 8. Jahr schon der Wehrübung und das nicht zum geringen Anteil, sondern im Jahr kann man so grob sagen mit 8 bis 9 Monate, die ich mache. Das soll nicht sein Leben lang so weitergehen, aber bisher war es so. Da habe ich auch noch den Sinn und Zweck drin gesehen, weil wirklich Personalmangel vorhanden ist und man sich da auch irgendwo gebraucht fühlt. Sag ich jetzt mal, von daher bin ich ja, was das anbelangt, eigentlich so richtig noch nie ausgeschieden. Sondern wenn man 8, 9 Monate vom Jahr Wehrübung macht, oder teilweise waren es ja 10, ja, dann sag ich jetzt mal, ist man ja bis auf den Urlaub auch schon fast komplett im Dienst geblieben. Und das dann über 7, 8 Jahre. Deswegen würde ich so sagen, ich bin eigentlich noch nie so richtig weg gewesen.
Siehst du denn für dich irgendwie so einen Unterschied jetzt in diesem Reservisten-Dasein? Also es gibt ja immer so diese blöden Sprüche, ja, der ist ja nur Reservist, der wird ja nicht mehr für voll genommen, dann ist ja gar kein richtiger Soldat. Kriegst du das irgendwo so mit? Fühlst du das irgendwo so? Oder sagst du, nee, ich sehe mich selber als vollwertiges Mitglied und ich werde auch so behandelt? Ich denke mal, das ist auch mal ganz interessant für die Zuhörer, das so ein bisschen mitzubekommen.
Ja, sowohl als auch, sag ich jetzt mal. Ne? Also es gibt durchaus Leute, wo man wirklich das Gefühl hat, und denkt, ja, was will der Reservist hier überhaupt, ne? Und der ist ja nur Reservist, ne? Und es gibt aber auch Leute, und angefangen vom Staffelchef und so weiter, und wenn die Führung nicht hinter mir stehen würde, würde ich keine Reserveübung mehr machen, das ist auch mal vollkommen klar, ne? Also ich denke schon, die geben mir das Gefühl, dass sie mich sehr gerne da haben, vor Ort, um die Reserveübung zu machen, dass das Ganze auch Sinn und Zweck hat. Und ja, das gibt mir dann wiederum den Anstoß, es zu machen. Aber es gibt, natürlich gibt's immer hier und da auch Leute, die sowas denken oder die sagen, ja, ihr verdient euch ja hier die goldene Nase und weiß ich mal nicht alles. Ne? Wenn man dann mal hinter die Wirklichkeit schaut, ist es ja alles ja nicht so. Ne? Wir machen 41-Stunden-Woche, was man im Zivilen bei weitem nicht macht und dann zu den Preisen nicht an die nennen. Also das ist lächerlich, was man da sagt. Ja, aber es macht mir noch Spaß. Ich bin dabei, ich habe es mein Leben lang gemacht und wie gesagt, dadurch, dass der Anschluss von deiner Seite her kam und dann, auch nachdem du weg warst, auch unser Chef dann weiterhin auf mich zugekommen ist und hat mich gefragt, ob ich weitermachen würde, habe ich gesagt, mache ich sehr gerne weiter noch, solange ich noch gesundheitlich fit bin, mache ich es gerne weiter, würde ich es noch gerne weitermachen, bis ich näher 65 bin, dann hört es von selber auf.
Okay.
Ja, und bis dahin würde ich das auch weiter noch gerne machen, ne? Aber natürlich, wenn ich jetzt der Unterschied zwischen Wehrübung und normalen Dienst ist ja auch, man hat ja auch keinen Druck mehr. Mhm. Man weiß, was man tut. Und wenn der Chef morgen sagt, der ist mit meiner Arbeit nicht mehr zufrieden, dann sage ich dem Chef, okay, dann komme ich eben ab übermorgen nicht mehr. Dann mache ich ihm keine Reserveübung mehr. Ist nicht schlimm. Deswegen geht mein Leben weiter. Ja. Und ja, so ist die ganze Sache mehr oder weniger damals ins Leben gerufen worden. Und aus dem Grunde mache ich bis heute noch weiter.
Also ich persönlich finde das eine mega wichtige Ressource. Wie gesagt, du bist ja das beste Beispiel. Du bist in einer Phase gekommen, wo es mir nicht gut ging. Hast letztendlich, als du das erwisst, da unterstützt. Du hast den Laden mit aufrechterhalten und deswegen bin ich als aktiver Soldat eigentlich gerade für diese Art von Reservisten. Es gibt ja auch viele andere, muss man ja ehrlicherweise dazu sagen, von dieser Art der Reservisten, wie du letztendlich einer bist, der sich nicht scheut, auf Lehrgänge zu gehen. Man muss ja ganz ehrlich dazu sagen, du hast ja auch nicht mehr bei uns Reserveübungen gemacht. Du bist ja überall dahin gegangen, wo dir brannte, ein Feuer zu löschen. Wenn ich an andere Standorte denke, wo du hin solltest, obwohl du eigentlich deine Reserveübung schon beendet hattest, weil du da noch irgendwie dann ja Feuer löschen musstest, das ist schon eine ganz, ganz wichtige Ressource, eine ganz wichtige Sache. Und ich glaube, das vergisst der ein oder andere gerne auch immer wieder mal, wenn wir halt über den Reservisten reden. Wie gesagt, es gibt solche und solche, da kann sich letztendlich nur jeder ein eigenes Bild drüber machen, wenn er halt mit einem Reservisten zu tun hat. Aber meine persönliche Meinung einfach ist, dass dieser Reservistenstatus gerade für ausgeschiedene Zeitsoldaten, aber auch für pensionierte Soldaten ganz, ganz wichtig ist, um halt auch die Dinge am Laufen zu halten. Ja, was mich jetzt noch so ein bisschen interessieren würde, gerade in deine Richtung, Christian, jetzt hattest du ja die Möglichkeit, beim Josef ist es ja ein bisschen anders, wie sagst du immer so schön, der hätte sich ja jetzt die Sonne auf dem Pelz brennen lassen können, Goldkettchen ein bisschen bestaunen lassen am Strand. Bei dir ist es ja so, gerade in dem Alter musstest du ja gucken, dass das bei dir irgendwie weitergeht. Jetzt gibt's ja da immer so diese Begriffe, Berufsförderungsdienst, BFD und sowas alles. Welche Möglichkeiten hast du denn gehabt, die, denke ich mal, unsere Zuhörer interessieren könnten, um halt wieder den Weg dann ins zivile Leben zurückzuschaffen? Und welchen Weg bist du dann gegangen da?
Also ich kenne ja nicht die genaue jetzige Lage, wie das so ist, wenn man die Bundeswehr verlässt, was man so für BFD-Ansprüche hat und so weiter und so fort. Deshalb kann ich ja immer nur von dem berichten, wie es damals bei mir war. Also erstmal ist es ganz wichtig, als ich wusste, ich will die Bundeswehr verlassen, musste ich mich ja erstmal orientieren, welche Reise könnte wohin gehen. Und der Berufsförderungsdienst ist eigentlich ein super Instrument, wenn man ihn nutzt. Es gibt viele, die sagen, ja, will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, ich muss vielleicht selber einen Tag Urlaub opfern oder eine Woche Urlaub. Also ich weiß, damals hat man ja auch ein paar Tage Sonderurlaub bekommen, um so Maßnahmen machen zu können. Und da sage ich immer ganz früh orientieren. Also auch schon in der aktiven Dienstzeit zu sagen, was probiere ich mal aus? Probiere ich mal was mit IT aus? Mache ich mal Altenpflege? Keine Ahnung, was es halt gibt. Dafür gibt's auch genug Programme, die der Berufsförderungsdienst anbietet, um da überall reinzuschnuppern. Und wenn man weiß, welchen Weg man eigentlich gehen will, sollte man den auch konsequent gehen. Natürlich hängt das immer ein bisschen davon ab, wie steht ein Teileinheitsführer oder ein Staffelchef dahinter, also bewilligt der die Maßnahmen oder nicht. Ich kann immer nur von mir aus sagen, ich hatte niemanden, der mir jetzt da Stein in den Weg geschmissen hat, zu sagen, ich will nicht, dass du da jetzt hingehst, weil das und das ist, sondern immer gesagt hat, okay, es gibt halt ein Leben nach der Bundeswehr, also versuch doch die Möglichkeit bestmöglich auszuschöpfen. So, und der Berufsförderungsdienst stellt halt auch finanziell sehr viele Mittel zur Verfügung, die man auch voll ausschöpfen sollte. Also ich werde bis heute nicht verstehen, wenn einer seine BFD-Töpfe nicht ausnutzt. Also zu sagen, mir steht so und so viel im Jahr zur Verfügung, das sollte jeder voll ausnutzen. Dass beim Berufsförderungsdienst auch vielleicht jemand sitzt, von dem abhängig ist, wie gut das läuft oder nicht. Das mag auch so sein. Also da gibt's halt motivierte Mitarbeiter und nicht so motivierte. Aber wenn man mit einem Plan dahin geht und seinen Weg hat, dann machen die alles mit. Ne? Deshalb kriegt man das eigentlich immer gut umgesetzt.
Wie hat jetzt dein Weg konkret ausgesehen? Also was hast du genau gemacht?
Mein Weg sah so aus, also ich habe ja meine heutige Frau damals kennengelernt und dann hat sich ein bisschen der Weg abgezeichnet, dass ich in die Gastronomie gehe, habe vorher in meiner Bundeswehrzeit meinen Wirtschaftsfachwirt gemacht übers Fernstudium, vorher noch den Bürokaufmann sogar auf der Abendschule. Also das sind Dinge, die vorher passiert sind. Also wusste ich schon mal, ich muss vielleicht noch einmal ausholen. Als ich zur Bundeswehr gekommen bin, war ich Schulabbrecher. Also ich habe die 11 gemacht, musste die 11 wiederholen, habe die 11 aber abgebrochen, weil der Einberufungsbescheid da lag. Also bin mit sozusagen null Ausbildungsstand zur Bundeswehr gekommen und habe dann aber in der Zeit auch durch den Berufsförderungsdienst das mir aufgearbeitet. Also Bürokaufmann, Wirtschaftsfachwirt. Und als ich dann wusste, der Weg geht in die Gastronomie, habe ich halt eine Umschulung gemacht zum Koch, was auch über den BFD vollgetragen wurde, habe dann nach meinem Dienstzeitende sogar noch meinen Meister gemacht, was auch noch immer über den Berufsförderungsdienst getragen wurde, diese Ausbildungszeiten, also Fahrzeiten zur Meisterschule, die Meisterschule an sich, weil das schon, ich glaube, sogar 3 Jahre nach dem Dienstzeitende man da Töpfe zur Verfügung hat. Genau, habe meinen Meister gemacht und ja, dann haben wir den Betrieb übernommen. Das war die ist die Schnellversion davon. Also wichtig ist, glaube ich, zu wissen, dass diese reine Berufsförderungsdienstzeit, so war es damals beim SAZ 12, waren 2 Jahre in der Dienstzeit schon und 3 Jahre nach der Dienstzeit. Also man hat 5 Jahre Zeit, um sich aus- und weiterbilden zu lassen. Und aus meiner Sicht auch genügend finanzielle Mittel in diesen Töpfen da sind, um was Vernünftiges draus zu machen. Wer es nicht macht, es ist halt immer die Eigeninitiative. Man kann nicht sagen, ja, der Berater kommt und sagt auf dem goldenen Tablett, hier ist dein weiterer Werdegang nach der Bundeswehrzeit, sondern du musst dich schon selber kümmern. Was auch aus meiner Sicht völlig in Ordnung ist, weil wir da immer in einem Bereich sprechen, alles was du tust, ist dann Erwachsenenbildung. Da bist du für dein Leben verantwortlich und dann musst du es auch in die Hand nehmen.
Ja. Also, wenn ich das richtig verstehe, um es kurz zu fassen, es gibt ja so diese ewigen Nörgler, so, ja, Bundeswehr, alles scheiße, hat mir meine Zukunft versaut und so weiter und so fort. Auch nach meiner Bundeswehrzeit würdest du konkret gegenhalten, würdest sagen, nee, die Bundeswehr und auch alles das, was letztendlich in diesem Konstrukt zusammenhängt, gibt mir die Möglichkeit, auch für meine Zukunft etwas zu tun und es liegt an mir, letztendlich daraus etwas zu machen. Also, die geben mir gewisse Werkzeuge, auch finanzielle Mittel, aber es liegt an demjenigen selber, da letztendlich was draus zu machen. Sehe ich das richtig so?
Genau. Also du bist selbst dafür verantwortlich, du kannst das voll und ganz in die Hand nehmen und der Nörgler nörgelt, weil er selber für seine Situation das so gemacht hat. Ja. Er bräuchte nicht nörgeln, weil, wie du das schon sagtest, genug Instrumente da sind, um was Gutes zu machen.
Ja, ich stelle halt diese Frage, wie gesagt, wir bewegen uns ja mit unserem Podcast nicht nur in der Bundeswehrbubble, sondern wir sind ja auch in meinem ganzen gesellschaftlichen Bereich unterwegs. Es sind halt auch viele, die letztendlich von diesen ganzen Maßnahmen, die einem Soldaten zur Verfügung stehen, keine Ahnung haben und die natürlich dann auch viele Informationen bekommen, natürlich auch auf viel Kritik letztendlich stoßen, wo immer wieder darauf hingewiesen wird, dass die Bundeswehr nicht zur Verfügung stellt, dass die Bundeswehr gerade für diese Dinge nicht tut. Und dementsprechend ist ja umso schöner, gerade an deinem Beispiel, ja auch mal zu zeigen, dass das mit Sicherheit immer eine Einzelfallprüfung steht, außer Frage, aber dass der größte Teil letztendlich ja selber dafür verantwortlich ist, die Mittel, die ihm zur Verfügung gestellt werden, da dann dementsprechend auch individuell zu nutzen. Ich hätte jetzt noch eine Frage an dich, Josef. Du bist ja auch schon lange noch dabei gewesen oder immer noch dabei. Jetzt hast du mit Sicherheit auch ganz, ganz viele Zeitsoldaten ja begleitet. Ist natürlich schwierig, das jetzt wirklich objektiv zu betrachten, aber wie würdest du das vielleicht bewerten? Macht der größte Teil der Zeitsoldaten was da draus oder würdest du eher sagen, das ist so mittelmäßig, da könnte mehr passieren? Also wie würdest du das bewerten? So in deiner ganzen Dienstzeit, wie viel Dienstjahr hast du insgesamt gehabt, wenn ich fragen darf?
Wenn du mehr hören möchtest, werde gerne Teil unserer Hörer-Community. Drück die Glocke und du bist dabei.